Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 15. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest hier in der Hospitalkirche. Wir vertrauen darauf, dass uns Gottes Geist verbindet und Hörende zu Hörenden und Sehenden und bewegten Menschen macht. Der Heilige Geist schafft einen neuen Mut, dass der Mensch vor Gott fröhlich wird und Liebe zu ihm gewinnt und den Leuten mit fröhlichem Gemüte dient. Martin Luther hat das gesagt. Und wir singen miteinander, der Tag bricht an und zeiget sich. Lasst uns einstimmen in das Gotteslob der Psalmen, Psalm 113 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet. Wir beginnen am Ambo und sprechen den Psalm in zwei Gruppen.
Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn.
Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe,
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz,
dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes,
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja.
Oh,
Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief, das Wort, das uns durch diese kommenden Tage begleitet und stärkt. Lebendiger, ewiger und schöpferischer Gott, unser himmlischer Vater, wir üben uns an diesem Morgen wieder ein im Loslassen. Die Dinge für einen Moment sein zu lassen, aus der Hand zu geben, in deine Hände, in deine schöpferischen und heilenden Hände. Wir üben uns von Neuem ein im Werden und im Reifen lassen. Und im Vertrauen. Du weißt, die Liebe lässt nicht gerne los. Und noch weniger die Angst oder die Sorge. Aber Freiheit ist in der Liebe. Und jener Glaube an die Kraft, mit der du uns beschenkst. Hilf uns, jetzt die Dinge unseres Lebens klären, ordnen und vor dein Angesicht zu legen. Mache unsere Herzen leicht und beweglich. Vor dir werden wir stillen und bringen dir unsere Bitten und Gedanken. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Darauf vertrauen wir. Amen.
Die Schriftlesung steht im Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der Bibel in gerechter Sprache. Paulus, Sklave des Messias Jesus, zum Apostel gerufen, ausgesondert, die Freudenbotschaft Gottes zu bringen, die bereits früher durch die Propheten, Prophetinnen in den Heiligen Schriften verkündet wurde. Über Gottes Sohn in seiner leiblichen Existenz als Nachkomme Davids geboren, in der Heiligkeit der Geistkraft durch die Auferstehung der Toten eingesetzt als Gottes Sohn, in Vollmacht ist Jesus der Messias, dem wir gehören. Durch ihn wurde uns die Gabe und der Auftrag zuteil, in seinem Namen zu bewirken, dass alle Völker auf ihn hören und auf ihn vertrauen. Zu diesen gehört auch ihr, gerufen von Jesus, dem Messias. An alle Geliebten Gottes in Rom, gerufen als heilige Geschwister zu leben. Unter euch wohne Gnade und Friede von Gott, unserem Ursprung, und von Jesus Christus, dem wir gehören. Dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen 15. Sonntag nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest, steht im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, vor knapp 140 Jahren, im Jahr 1887, überraschte Friedrich Nietzsche die Welt mit einer kleinen Schrift zur Entstehung der Moral. Nietzsche, wie so oft mit Kämpfergestus, antimoralistisch, antichristlich und ein Gegner von Institutionen, die den Menschen klein machen. Zur Genealogie der Moral war der Titel eine Streitschrift, der Untertitel. Und streitbar, ja streitlustig und wortgewaltig war sie unübersehbar. Nietzsche wollte nicht wie so viele vor ihm zeigen, wie wir Menschen handeln sollten. Keine Morallehre. Er wollte zeigen, warum wir, seien wir Einzelne oder Gruppen, glauben, wir sollten auf eine bestimmte Weise handeln und dann natürlich alle anderen dazu bringen, ebenso zu handeln. Denn wo jemand Recht hat, da hat er Recht. Oder sie. Und die anderen sollen sich gefälligst danach halten. Es geht um Herrenmoral, um asketische Moral, also um die, die meinen, durch Strenge und Verzicht könne der Mensch besser werden. Es geht auch um Sklavenmoral. Ganz besonders das Christentum bekommt von dem Pfarrersohn aus Röcken in diesem Zusammenhang seinen Denkzettel. Kaum jemand würde von seinen eigenen Untugenden, jetzt Zitat, von seinen kleinen Untugenden so viel Wesens machen, wie die es diese frommen Männlein, also wir, tun. Kein Hahn kräht danach, geschweige denn Gott. Zuletzt wollen sie gar noch die Krone des ewigen Lebens haben. Alle diese kleinen Leute aus der Provinz. Wozu doch? Wofür doch? Man kann die Unbescheidenheit nicht weitertreiben. Ein unsterblicher Petrus, wer hielte den aus? Sie haben einen Ehrgeiz, der Lachen macht. Das, also dieses kleinbürgerliche Christentum, keut sein Persönlichstes, seine Dummheiten, Traurigkeiten und Eckensteher vor, Eckensteher sorgen vor, als ob das an sich der Dinge, also der große Gott, verpflichtet sei, sich darum zu kümmern. Das wird nicht müde, Gott selbst in den kleinsten Jammer hineinzuwickeln, in dem sie drinstecken. Und dieses beständige auf Du und Du mit Gott des schlechtesten Geschmacks. Und dann wettert Nietzsche gegen diese, wie er sagt, jüdische und nicht bloß jüdische Zudringlichkeit gegen Gott mit Maul und Tatze. Wir Christen könnten in dieser Hinsicht sogar etwas von den Naturvölkern lernen. Die einen delikateren und ehrfurchtsvolleren Umgang mit ihren Gottheiten hätten, als wir mit unserem mehr oder weniger albernen Alltag, der uns in die Kirchen trägt und der uns beten lässt. So Nietzsche. Heute landen wir bei einem Kleinvieh-Nomaden namens Abram im alten Orient. Den Namen Abraham erhält er erst nach einem einschneidenden weiteren Begegnen mit Gott. Liebe Gemeinde, das genau das macht Abraham. Er wickelt Gott in sein Persönlichstes, in seine Traurigkeiten, in seine Eckensteher-Sorgen ein. Er feilscht mit seinem Gott um Dinge, die befremdlich alltäglich klingen, auf Du und Du. Ich habe keine Nachkommen, klagt Abraham. Und du, Gott, bist mir etwas schuldig. Du hast mich aus meiner Heimatstadt im Zweistromland, aus Ur in Chaldäa gerufen, und ich bin aufgebrochen. Du hast mich herausgeführt. Sarah, meine Frau, meine Familie, alle in dieses Land. Und jetzt habe ich keine Zukunft. Ich bin alt, meine Frau ist alt, wir können keine Kinder in die Welt setzen und nun wird mein Sklave, mein Diener Eliezer von Damaskus mein Haus und das heißt alles, was ich habe, besitzen. Findest du das in irgendeiner Weise fair und gerecht? Es ist erzählerisch bemerkenswert, wie Abraham auf den großen Gestus der Gottheit selber reagiert. Denn Gott sagt ja, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, dein Schutz, deine Verteidigung. So großzügig präsentiert sich der biblische Gott. Ich, Gott, bin dein Lohn. Es ist wie Gesang in den Psalmen. Du bist mein Schirm und mein Schild. Aber aus dem Mund Abrahams kommt nichts dergleichen. Statt Jubel, Dankbarkeit, Erleichterung finden wir Skepsis und Perspektivlosigkeit und auch Mutlosigkeit und eine Portion Realismus. Jetzt habe ich so lange gekämpft. Was soll eigentlich noch auf mich zukommen? Was soll ich mit diesem merkwürdigen Gotteslohn? Was ist das? Persönliche Kleinkrämerei? Dummheiten? Naivität im Angesicht der Gnadenlosigkeit und Härte des Lebens? Eckensteher? Sorgen? Finden wir es fair und gerecht, wenn wir auf unser Leben schauen? Unsere Lebensleistungen? Unsere Bemühungen und Kämpfe, unseren Mut, unsere Aufbrüche und am Ende, was ist der Ertrag? Die Dinge, die wir gespart, geschaffen, aufgebaut haben, was wird aus ihnen? Was wird aus uns? Ein gewisses Lebensalter erwartet uns vielleicht, Gebrechlichkeit meistens. Und was dann? Wir können Abraham ziemlich gut verstehen, liebe Gemeinde. Wir sind aber nicht nur bei einem mit dem Leben hadernden Menschen gelandet an diesem Morgen. Wir sind auch bei dem Abraham, dem Freund Gottes, so nennt ihn der Prophet Jesaja, dem Bundespartner mit dieser Gottheit, dem Stammvater Israels, einem der Erzväter der Bibel, einer überaus bedeutenden Identifikationsfigur für jüdische, christliche, muslimische Menschen bis in die Gegenwart angekommen. Wir sind bei dem Abraham, der auch in außerbiblischen Texten durch drei Jahrtausende hindurch immer wieder gesprochen hat, zitiert wurde, als ein Modell angesehen wurde. Bei der Gestalt, die bereits vor Mose, vor dem Empfang des göttlichen Gesetzes der Tora treu ergeben war. Wir sind bei einer Gestalt, die für den Glauben, für das Vertrauen schlechthin exemplarisch steht. Wir sind bei der Figur, die für Paulus, für die Reformatoren zum Schlüssel wird, nicht nur für das Vertrauen, sondern für die Freiheit der Zuwendung und der Gnade Gottes. Nicht um unserer Leistung willen, nicht um unserer Kämpfe willen, sondern weil Gott seinen Segen und sein Geleit aus freiem Willen zusagt und sich selber bindet, so Paulus, so die Reformatoren. Wir sind bei einer Figur, die im 17. Kapitel der Genesis den Namen Abraham erhält. Das ist ein Wortspiel, das den Namen Abraham zu Abraham macht und ihn auch als einen Vater vieler Völker lesen und übersetzen lässt. Wir sind auch bei der Person, an die sich wie keine andere die Landverheißung für Israel knüpft. Und wir sind zugleich bei dieser uralten Erzählung, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gereift und gewachsen ist und deren Anfänge wir kaum oder nur ganz mühsam zurückverfolgen und entschlüsseln können. Wir begegnen ihr zuerst in den Kapiteln 12 bis 25 des ersten Buches Mose. Es ist tatsächlich eine merkwürdige Geschichte, die uns mit Abraham gegeben ist. Eine große Geschichte einerseits und eine sehr kleine, fast kleinkarierte Familiengeschichte andererseits. Es sind sehr persönliche Erfahrungen. Es sind orientalische Geschichten. Es sind Nomadengeschichten. Es ist viel Alltägliches. Mit keinem Wort erfahren wir, wann sie sich ereignen, diese Dinge. Zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr, in welcher Jahres- und Tageszeit. Wir hören, wie ein Mensch von Gott angesprochen wird, wie er seine vertraute Umgebung verlassen und in ein fremdes, unbekanntes Land ziehen soll. Auch das Ziel dieses Weges ist ein offenes. Das Land, das Gott dir zeigen wird, dorthin sollst du gehen. Wir wissen lange nicht, welche Richtung das ist und wo die Lage dieses Landes sich befindet, geschweige denn seinen Namen. So offen beginnt es. So offen und im Kleinen, Persönlichen, so offen wie jedes Leben in seiner grundlegenden Bestimmtheit ist. Es beginnt mit einer Beziehung von Du zu Du. Liebe Gemeinde, auch wenn Nietzsche wettert und sich empört, es bleibt in diesen Erzählungen bei dem von Du zu Du und beim Persönlichen und beim Alltäglichen und beim Kleinen. Es geht um das Beheimatetsein dieses Menschen, um die Verwurzelung seines wandernden Lebens. Es geht darum, wer in Wahrheit das Du ist in diesem von Du zu Du. Wer ist in unserem von Du zu Du das andere Du? Ist es die Angst? Ist es die Enttäuschung? Ist es vielleicht der Tod, dass wir immer im Gespräch sind mit unserer eigenen Endlichkeit? und letztlich uns selbst verlieren dort? Ist es diese große Ungewissheit, die zu unser aller Leben gehört, dieses Du, mit dem wir reden? Darin, liebe Gemeinde, wird uns Abraham auf eine beachtliche Weise zu einem Mitmenschen. Und Gott, mit dem er von Du zu Du ist, vielleicht auch zu unserem Du. Und seine Unbehaustheit und seine Skepsis könnte auch unsere Unbehaustheit und unsere Skepsis sein. Eine sehr menschliche Skepsis, so wie sie Peter Hacks in einem Kindergedicht beschrieben hat. Kehrten im Frühjahr die Wildgänse wieder? Mit dem Südost und dem schmelzenden Schnee hielten sie inne und fielen sie nicht nieder, zogen sie Kreise hoch über dem See. Ist das unser Dorf? Ist das unsere Gegend? Anders floss ja im Herbste der Bach, fort sind die Äcker, ein einziger Acker, fort sind die Hütten mit Binsendach. Kehrten im Frühjahr die Wildgänse wieder, fanden sie sich nicht ein und nicht aus. Gänse, ihr Guten, lasst ruhen das Gefieder. Gänse, es stimmt schon, ihr seid hier zu Haus. Gänse, es stimmt schon, ihr seid hier zu Haus. Was für eine kleine Botschaft für uns Unbehausten, ihr Wildgänse, ihr seid hier zu Hause. Es gibt einen sehr anrührenden Gestus in dieser kleinen Erzählung, in dieser Vision, die Abraham des Nachts hat. Und das ist der Moment, an dem der Skeptische von diesem anderen an der Hand genommen wird und aus seinem wankenden Nomadenzelt hinausgeführt wird unter dieses andere, große Zelt, unter das Himmelszelt. Und in diesem Gestus ist nicht nur ein Hinweis auf diese Nachkommenschaft zu lesen, die ihm verheißen ist. In diesem Gestus verbindet sich das Du Gottes und der Horizont dieses Menschen neu. Was daraus wird, liegt ganz im Offenen. Aber der Horizont ist groß und weit und ist noch ganz und gar unbestimmt, auch im Blick auf die zukünftige Gestalt Abrahams. Wir finden aber dort eine Idee von dem, was wir Glauben nennen. Und wir finden etwas auch von dem, was wir brauchen, um Menschen zu bleiben und um in unserem von Du zu Du nicht von der Bitterkeit oder der Angst oder der Skepsis und von den vielen anderen Erfahrungen, die uns aus dem Leben zuwachsen, besiegen zu lassen. Wir sind ja mehr. Wir sind ja viel mehr. Wir sind ja Kinder dieses schöpferischen Gottes. Und wir haben darin vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, was gerecht ist im Leben und was ungerecht ist im Leben. Und wir finden vielleicht wieder, wofür Paulus und Luther und so viele andere gekämpft haben. Und vielleicht auf Nietzsche, auf seine Weise. Wir hören in dieser kleinen Erzählung nämlich, was Glaube ist. Und Glaube ist buchstäblich ein Hinaustreten ins Freie, ein Verstummen, ein stilles Hören und Staunen und vielleicht auch ein Erschrecken und Schauern und ein sich Wundern über die Geschichten Abrahams, die eigentlich voller Inspiration sind, und ein in sich Beziehen, ein in Beziehung setzen zu meinem eigenen Leben. Und wir verstehen in diesem großen Zusammenhang vielleicht auch anders, was das ist: Gerechtigkeit. Es ist zunächst ein Gespräch über die Wahrheit unseres Lebens, heraus aus unserem eigenen kleinen Horizont hinein in die anderen Horizonte und Perspektiven. Es ist ein Wahrnehmen von Möglichkeiten, die wir in unserem kleinen Verstehen unseres Lebens oft gar nicht sehen. Und es ist auch ein Erkennen, dass es für diese Art von Gerechtigkeit, von Zukunft, von Hoffnung niemals zu spät, dass wir niemals zu alt, dass nichts da ist, das sich nicht verändern könnte. Die Botschaft der Abrahamsgeschichten birst in dieser Hinsicht aus allen Nähten und das Evangelium von Jesus Christus tut es nicht weniger. Seht doch, hört doch, habt doch Vertrauen und Glauben. Lebe doch auf du zu du mit deinem himmlischen Vater. Seh die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und er ernährt sie doch. Bist du denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Vielleicht will uns das diese Geschichte von Abraham durch die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch und inzwischen Jahrtausende in unseren Alltag geben, in diesen kleinen, manchmal sehr begrenzten, manchmal auch bedrückenden und immer wieder befreiten Alltag, in dem wir leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Vertrauen und in Christus Jesus. Amen. Wir halten Fürbitte und wenn es möglich ist, lade ich Sie ein, dazu aufzustehen und wir üben uns wieder ein in eines der neuen Lieder. Das ist die Nummer 70 in den blauen Liederbüchern, diesen kleineren. Und wir singen einmal die erste Strophe, um die Melodie zu kennen und um im Fluss des Liedes zu sein und beginnen dann normal mit der ersten und dazwischen gibt es die Fürbitten und der zweiten und so weiter. Vielen Dank an Herrn Sattelberger, wenn uns das Lied intoniert und wir die erste Strophe einmal vorweg singen.
Grenzen überschreiten, mit deinem Geist die engen Herzen weiten. Herr Jesu Christ, gib uns in deiner Gnade, dass wir dich ehren mit Worten und mit Tat. Halleluja, lobet den Herrn. Halleluja, lobet den
In dieser unruhigen und kriegerischen Zeit, in allen Kämpfen und Herausforderungen unseres Lebens, suchen wir deine Horizonte, deine Weite, deine Großzügigkeit, deine Kraft, die heilen und zurechtbringen kann, die uns herausholt aus Perspektivlosigkeit und Enge, die uns wieder zu Menschen macht. Schenke du uns diesen Geist der Freiheit, den Geist Jesu Christi, die Geistkraft, die sich nicht von Sorgen fesseln und binden lässt, die bereit ist, aufzubrechen ins Neue. Das bitten wir für uns und füreinander und für alle Menschen, deren Leben klein geworden ist. Wir singen die zweite Strophe.
Für Frieden und Freude hast du uns, Herr, geschaffen. In deinen Dienst stell alle unsere Gaben. Versöhnung schenkt, wo Menschen sich entzweit. Hass und Gewalt vertreib aus unserer Zeit. Halleluja, lobet den Herrn. Halleluja, lobet den Herrn. Halleluja, lobet den Herrn. Halleluja.
Für den Frieden beten wir in dieser Welt, für den Frieden der Herzen und für den Frieden, den die Menschen so nötig haben, jetzt in der Ukraine, in Russland, im Iran, Afghanistan, im Irak, in so vielen anderen Regionen und Kontinenten dieser Erde. Wir beten für Frauen und Männer in den Friedensdiensten, für alle, die sich vor Ort einsetzen für Verständigung und für die Würde des Zusammenlebens. Wir denken an die vielen Freiwilligen in den Nichtregierungsorganisationen und auch im diplomatischen Dienst an die Menschen, die dort arbeiten. Wir denken an Ärztinnen und Ärzte, die sich auf den Weg gemacht haben, um zu helfen. Sei du ihnen Stärke und Kraft und lass sie spüren, dass sie von unseren Fürbitten und Gebeten und auch von unserer materiellen Hilfe mitgetragen werden.
Stärke, belebe dort, gib uns die Kraft zum Werk, den Glauben mehr, dass wir dein Willen tun, lieb Hoffnung, Mut, bestimme unser Tun. Halleluja, lobe den Herrn, Halleluja. Halleluja, lobe den Herrn.
Wir beten für die Menschen und alle Geschöpfe, die von den Naturkatastrophen dieser Tage heimgesucht sind. Für alle, die ihr Hab und Gut verloren haben. Für die Menschen, die verantwortlich helfen und unterstützen wollen. Wir bitten um verantwortliche Menschen in der Koordination der Hilfe. Und wir beten für alle, die hier in unserer Stadt, in unserem Land sich einsetzen für Menschen in Krankheit, Armut und Not.
Menschen, lehre uns zu teilen, so fallen Grenzen, können Wunden heilen. Dein Wort und Brot schenkt uns die Einigkeit, vom Tod zum Leben hast du uns befreit. Halleluja, Halleluja. Lobet den Herrn, Halleluja, lobet den Herrn, Halleluja, lobet den Herrn.
Unsere persönlichen Bitten, wir legen sie in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron, das singen wir.
Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für unsere eigene Gemeinde bestimmt und betrug 367 Euro. Herzlichen Dank. Und auch heute bitten wir um die Kollekte für die Arbeit in unserer eigenen Gemeinde, für unsere Angebote in Spiritualität, Bildung, Kultur, Kirchenmusik. Herzlichen Dank. Es gibt in dieser Woche und darüber hinaus viele empfehlenswerte Veranstaltungen. Schauen Sie einfach in den Gemeindebrief oder ins Liturgieblatt, nehmen Sie es gerne mit nach Hause. Am kommenden Sonntag ist wieder Gottesdienst hier in der Hospitalkirche um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger. Und herzliche Einladung auch ebenfalls am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Da ist ein Konzert hier mit dem Württembergischen Kammerchor zum Thema Wandern zwischen den Welten, der Reformator Martin Bucer. Und jetzt gleich im Anschluss gibt es zum einen wieder Kaffee und Tee drüben im Foyer. Herzliche Einladung. Und andererseits haben wir ein öffentliches Gemeindeforum nachher, nach einer kurzen Zeit, ungefähr um 12.30 Uhr, vermutlich auch drüben, und wollen da ein bisschen informieren, wie ist eigentlich der Stand, wie soll es mit unserer Kirchengemeinde weitergehen, was kommt da auf uns zu, auch mit diesen Pfarrplänen und den Pfarrstellen, die in Stuttgart und in der Landeskirche gestrichen werden sollen, gekürzt werden sollen. Und wir wollen da einen kleinen Einblick geben und freuen uns sehr, wenn Sie da sind und zuhören und Fragen stellen und diskutieren.
Vielen Dank. Also noch einmal herzliche Einladung nachher. Das sind wichtige Gespräche und auch Informationen für unsere Arbeit als Kirche in der Innenstadt, als Gemeinde. Und auch herzliche Einladung zu dem Bucer-Konzert. Wir werden Gäste aus Straßburg haben. Das ist in Wechselwirkung mit unserer Partnerschaft mit Straßburger Kirchengemeinden. Also schön, wenn Sie Zeit haben und dabei sein können. Wir stehen auf und singen die Friedensbitte.
Gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten, es ist doch gar kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott,
geht in diese Woche, geht in die Wege, die vor euch liegen, in der Nähe, in der Ferne. Geht in alle Begegnungen mit der Zusage des göttlichen Segens und mit der Verheißung seines Friedens. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen. Amen.